Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Hier in Oberhausen habe ich meine erste Zigarette geraucht, bekennt Wim Wenders. Und wie viele andere berühmte Filmschaffende sieht er bei den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen eine ganz entscheidende Station seiner Karriere. Erst Kurzfilme, dann Spielfilme. Wir berichten heute über die diesjährige Ausgabe des Festivals. Außerdem soll es um eine Diskussion zum Thema Theater und Netz gehen am Rande des Berliner Theatertreffens. Und das Theater Dortmund hat den Roman eines ukrainischen Autors kurzfristig auf den Spielplan gesetzt, ein Stimmungsbild aus den 90er Jahren. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Satz, den wir in den vergangenen zwei Monaten sehr oft gehört haben in der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Denn woher Informationen kommen, das ist in Kriegszeiten gar nicht so einfach zu verifizieren. Das gilt nicht nur für reine Informationen, sondern auch für Bilder. Mithilfe künstlicher Intelligenz kann man heute alles Mögliche fälschen, Stichwort Deepfakes. Vor mehr als 100 Jahren war die Technik zwar noch nicht so weit, aber trotzdem wurden auch damals mit Fotos und Bildern aus dem Krieg Wahrheiten verbreitet, die eigentlich gar keine waren. Dass das so passiert ist, das zeigt gerade eine Ausstellung in Paris im Musée de l'Armée, Titel Photography at War. Anja Reinhardt war dort und ich habe sie gefragt, um welche Kriege und Zeiträume es denn in dieser Ausstellung eigentlich geht.
Also von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute, etwas mehr als 170 Jahre also umfasst die Zeitspanne. Das Museum hat ja eine beeindruckende Sammlung von 60.000 Fotografien. Die ältesten stammen aus dem Jahr 1849, als der spätere Napoleon III. Den Aufstand der italienischen Unabhängigkeitskämpfer um Giuseppe Garibaldi in Rom niederschlug, aufgenommen von Stefano Lecchi, der als einer der ersten Kriegsfotografen gilt. Wir sehen in bräunlicher Färbung ein zerstörtes Rom, Ruinen und Schutt und einzelne ziemlich verloren wirkende Menschen. Und die neuesten Fotos, die kommen aus den Krisen- und Kriegsgebieten der letzten Jahre, also von der Krim, aus Belarus, aus den Kurdengebieten im Irak oder aus Syrien. Und ich würde sagen, hier entstand vielleicht auch eins der schockierendsten Bilder in der ganzen Ausstellung, das die französische Tageszeitung Libération am 6. April 2017 als Titelbild druckte, nämlich ein Foto von übereinander liegenden Kinderleichen, die bei einem Giftgasangriff ermordet wurden. Syriens Machthaber Assad hat mehrmals unter anderem das Nervengift Sarin einsetzen lassen mit der Unterstützung Russlands.
Also grausame Bilder von Tod und auch von Zerstörung, wenn ich Sie da richtig verstehe.
Ja, also die Frage ist ja immer, was sieht man eigentlich auf Kriegsbildern? Und diese Frage sollte man sich beim Betrachten wahrscheinlich immer stellen. Also auch wenn wir Tod und Zerstörung bildnerisch dokumentiert sehen, ist die Frage immer, wer ist hier der Absender und wer ist hier der Adressat? Und das merken wir ja gerade wieder täglich, wenn es darum geht, Bilder aus dem Ukraine-Krieg zu verifizieren. Die Folgen von Krieg oder Krisen bekommen in dieser Ausstellung übrigens auch nicht zu wenig Raum. Das ist sicherlich auch wichtig, also zum Beispiel mit den Fotografien von Richard Moss, der das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos mit einer Wärmekamera fotografiert hat. Das ist eine Technik, die auch das Militär nutzt und mit der er ziemlich unmissverständlich Kritik am Umgang mit Flüchtlingen äußert. Kriegsfotografie, auch das sehen wir, kann auch Friedensfotografie sein, wie das berühmte Bild von Marc Riboud aus dem Jahr 1967, wo eine junge Frau mit Blume vor einer Linie Soldaten mit gestreckten Waffen steht, aufgenommen bei einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Spannend, finde ich, sind auch die Fotos aus der Kolonialzeit. Die zeigen die Grausamkeiten der Kolonialherren. Die werden heute aber ja ganz anders gelesen, nämlich nicht mehr als Trophäenbilder. Und mitunter gehen vor allem die modernen Bilder sehr ins Abstrakte. Hier hätte man sich vielleicht gewünscht, dass die Verbindungen zur Kunst noch mehr betont werden. Also dass Maler wie Goya oder Adolf Menzel die erschütternden Bilder vom Krieg, die sie ja gezeichnet haben, dass das vielleicht dagegen gestellt wird.
Die Wärmebildkameras haben Sie schon angesprochen. Wie hat sich denn die Kriegsfotografie im Laufe der Zeit verändert?
Ja, ich glaube, man kann sagen, Schnelligkeit und Verbreitung spielen hier wahrscheinlich die größte Rolle. Also 1849, da musste mit der Kalotypie-Technik, die Stefano Lecchi benutzt hat, teilweise noch mehrere Minuten belichtet werden. von der Entwicklung dann mal ganz abgesehen. Oft konnte man ja auch nur einen einzigen Abzug machen. Heute werden Bilder vom Krieg sofort auf der ganzen Welt gesehen. Interessant fand ich aber, dass schon im 19. Jahrhundert die Propaganda eine Rolle spielte. Also dass Bilder retuschiert wurden, damit man eine jeweils passende, ja, alternative Wahrheit verkaufen konnte. Wir sehen aber auch, dass die Bildpropaganda heute Teil des Krieges ist, also ein strategisches Mittel und auch, dass Krieg ein Wirtschaftsfaktor ist. Die Motivation der Kriegsfotografen, die ist sicherlich heute auch vielfältiger als damals. Also es geht eben nicht mehr nur um Dokumentation, sondern die Erinnerungsfunktion, die spielt heute doch eine relativ große Rolle.
Es wird fotografiert im Krieg, um zu erinnern, um zu dokumentieren, um anzuprangern und auch zu täuschen. Verlässt man denn diese Ausstellung mit irgendeiner Erkenntnis und wenn ja, mit welcher?
Ja, am Ende ist es die schlichte Erkenntnis, dass Krieg immer nur Tote, Verwüstung und traumatisierte Gesellschaften hinterlässt und dass wir bis zum 24. Februar 2022 dachten, Krieg ist etwas, das irgendwo weit weg stattfindet und das man in der europäischen Komfortzone vielleicht auch einfach mal ignorieren kann. Und vielleicht spielt hier schon eine Rolle, dass zwei Frauen und ein Mann diese Ausstellung kuratiert haben und der weibliche Blick auf den Krieg dominiert. Und das in einem Armeemuseum, direkt neben dem monströs pompösen Grab von Napoleon, der nun für Millionen von Toten verantwortlich war. Nichts Heroisches in diesen Bildern oder in dieser Ausstellung zu sehen ist. Das ist vielleicht die größte Leistung dieser Ausstellung.
Anja Reinhardt war das über eine Ausstellung zur Kriegsfotografie in Paris. Die meisten Menschen in Deutschland wurden vom Angriff Putins auf die Ukraine geschockt. Fast niemand hatte diesen Krieg so kommen sehen. Vielleicht auch, weil wir in Europa der Lage in der Ostukraine bis dahin wenig Aufmerksamkeit gewidmet hatten. Genauso wie den Auseinandersetzungen früher in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Der Ukrainer Serhij Schadan zeigt dagegen in seinen Werken schon lange, wie die Situation vor dem 24. Februar dieses Jahres gewesen ist. Schon in seinem ersten Roman Depeche Mode von 2004 führt er mitten hinein in die Anarchie der postsowjetischen Umbruchszeit. Das Schauspiel Dortmund hat diesen Roman jetzt kurzfristig auf den Spielplan gesetzt. Das Werk eines Autors, der weiter in Charkiw lebt und von dort aus berichtet über die aktuellen Entwicklungen. Christoph Orem war gestern Abend bei der Uraufführung dabei.
Für viele Deutsche ist die Ukraine erst wirklich auf der Landkarte erschienen, seit dort der brutale Angriffskrieg Russlands wütet. Der Informationsbedarf ist groß. Wenn nun das Schauspielhaus Dortmund mit Serhij Schadans Depeche Mode, den Roman einer wichtigen literarischen Stimme aus der Ukraine, auf die Bühne bringt, dann gibt es die Erwartung, etwas zu lernen über dieses Land, über die Stimmung, über die Menschen, über die Verhältnisse. Die wohl wichtigste Entscheidung von Regisseur Denis Duschak, er verzichtet auf eine Aktualisierung des Stoffes. Das Stück ist also eine Zeitreise in die 90er, genauer in das Jahr 1993. Autor Serhij Schadan hat sich selbst als Figur in seinen Debütroman hineingeschrieben.
Die meisten von uns sind 18, 19 Jahre alt und schon von der Uni geflogen, sind jetzt arbeitslos und machen sinnloses Zeug.
So wie Doc Pavlov zum
Beispiel. Hab eigentlich nicht verstanden, was der richtig macht.
Nee, manchmal hängt der ein oder zwei Wochen bei uns rum. Dann gehen wir überhaupt nicht aus dem Zimmer. Höchstens um zu pissen oder zu kotzen.
Klar.
Wobei, kotzen kann man ja auch im Zimmer.
Pissen eigentlich auch.
Serhij Schadan im lockeren 70s-Look, Doc Pavlov mit nietenbesetzter Lederjacke, Wasja Kommunist mit rotem Stern auf dem olivgrünen T-Shirt. Einziger Lebensinhalt ist die Suche nach der nächsten Pulle Wodka. Als ein Fremder in ihrer WG auftaucht und vom Tod des Stiefvaters ihres Kumpels Sascha Zündkerze erzählt, machen sich die Freunde auf, um Zündkerze zu finden, damit er davon erfährt und zur Beerdigung kommen kann. Auf ihrer Suche begegnen ihnen viele skurrile Gestalten. Etwa der durchgeknallte Chapai. Der sitzt in seiner Werkstatt unter einem Werbeschild, auf dem in Coca-Cola-Schriftzug steht Enjoy Capitalism. Chapai findet es gut, dass der Staat kollabiert ist. Den braucht es eh nicht. Serhij widerspricht.
Es gibt aber doch noch Haufen Dinge, die trotzdem zentral geregelt sein müssen.
Was denn zum Beispiel?
Die Metro.
Was hat denn die Metro damit zu tun?
Ja, wenn nicht die Metro, vielleicht die Fluggesellschaften.
Es wird keine Fluggesellschaften geben.
Wie sollen die Leute denn fliegen?
Warum sollen sie denn überhaupt fliegen? Welchen realen Nutzen bringt das? Du, bist du schon mal geflogen?
Nee, ich nehme meistens die Straßenbahn.
Siehst du?
Der Charme von Depeche Mode liegt genau in solchen Dialogen, die schnell und in rauem Sound gern auch einmal das Absurde streifen. Die Band, deren Namen der Roman trägt, ist eine popkulturelle Referenz. Anfang der 90er waren ihre Songs in der Ukraine als Westimport sehr populär. Denis Duschak blendet in seiner Inszenierung einzelne lose verbundene Episoden in pointierten Szenen nahtlos ineinander über. Dank Drehbühne und Kulissenwänden, die herabfahren, ist diese Art Roadmovie in hohem Tempo erzählt. Trotzdem gelingt Hauptdarsteller Adi Hrustimovic die Darstellung eines verletzlichen und sensiblen Serhej Jadan. Damit wirkt die Figur als einzige authentisch, während die anderen überzeichnet werden. Die Inszenierung arbeitet so eher den Humor des Textes auf, die sympathische Geschichte über Freundschaft und Verlust. Sie konzentriert sich weniger auf die Abgründe aus Suff und Gewalt. Und doch zeichnet auch Duschak das Bild einer komplett desillusionierten Generation. So heißt es am Schluss, sie leben
ohne jeden Ziel, ohne jeden Wunsch, ohne jede Hoffnung.
Adi Hrustimovic steigt am Ende auf ein klappriges Fahrrad und fährt im Kreis herum. Genauso wie er es im Anfangsbild getan hat. Etwas überdeutlich schließt sich der Kreis. Kein Fortschritt. Die fiebrige und verzweifelte Stimmung in der Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion fängt der Roman Depeche Mode in besonderem Maße, aber auch diese harmlose angelegte Inszenierung ein. Das Stück vermittelt ein Gefühl dafür, wie es gewesen sein muss, beim so naiv beschworenen Ende der Geschichte, dem Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus, auf der Seite der Verlierer und Machtlosen zu stehen. Auch ohne Aktualisierungen wirken manche der Sätze im Kontext des andauernden Krieges plötzlich doch merkwürdig aktuell.
Ich verstand, dass ich sehr gut auch in einem anderen, viel beschissenerem Land hätte geboren werden können. Einem, in dem nicht nur Kotzbrocken an der Macht waren, sondern verdammte Kotzbrocken.
Die Ukraine im Jahr 1993 zu erleben im Schauspiel Dortmund, Christoph Orem berichtete. Am Rande des Berliner Theatertreffens sind gestern Theaterleute in der Heinrich-Böll-Stiftung zusammengekommen. Regisseurinnen, Dramaturgen, Autorinnen und Kritiker. Und zwar, um über das Thema Theater und Netz zu diskutieren. Die Pandemie hat ja den Online-Vorführungen von Theater einen großen Schub gegeben, wobei auch durchaus neue Formate entwickelt wurden. Doch auch durch den Krieg in der Ukraine bekommt das Thema Theater und Netz eine besondere Dringlichkeit, wenn auch auf ganz andere Weise. Gerd Brendel war bei der Konferenz dabei.
Erinnerst du dich noch an früher?
Fragt Nina Kostja in Tschechows Möwe. Nein, nicht auf der Bühne, sondern im Zoom-Call im Internet. Die Möwe Live war eine der erfolgreichsten Online-Theaterinszenierungen der Pandemiezeit. Für das Schauspielhaus Nürnberg hatte Cosmia Spilliken ein Online-Happening in Echtzeit entwickelt, dem das Publikum über einen Link live zuschauen konnte und mehr.
Alle Figuren aus diesen Stücken haben eine digitale Identität, Profile auf den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Twitter. Und man kann da hingehen und man kann deren Fotos kommentieren, liken, ihnen schreiben, ihnen Freundschaftsanfragen schicken.
Auf der Tagung durfte Cosmia Spillikens digitales Theater nicht fehlen. Netztheater ist für sie kein Ersatz, sondern Spiegel der analogen Realität.
Also mir geht es natürlich sehr ähnlich wie diesen Figuren in den Online-Theaterstücken. Ich erlebe natürlich diese Einsamkeit vorm Rechner und während Corona natürlich noch mal verstärkt.
So viel Theater im Netz war nie. Der Not gehorchend wurde überall gefilmt, experimentiert und gestreamt. Kaum konnten wir zu den alten Sehgewohnheiten in die analogen Zuschauerräume zurückkehren, forderte ein ganz anderes, reales Ereignis Theatermacher und Publikum heraus. Hatten Politiker den Kampf gegen die Pandemie in Kriegsmetaphern beschworen, ist Europa und die Welt seit Februar mit dem ganz realen Ukraine-Krieg konfrontiert. Und so wurde auch auf der Theater- und Netzkonferenz nach den Auswirkungen des Überfalls auf die internationale Theaterarbeit gefragt.
I immediately understood that everything is over. Not just my intellectual life, but in general my whole personality.
Alles ist vorbei. Mein intellektuelles Leben, meine ganze Persönlichkeit. So fasste es die russische Kunsthistorikerin und Intendantin des Steirischen Herbst, Ekaterina Degott, zusammen.
The pride of Soviets defeating Nazism.
Alle Diskurse über den Stolz auf den Sieg der Sowjets über die Nazis, den Antikolonialismus als Teil der Sowjetunion, die Solidarität zwischen linken Ukrainern und linken Russen, Putins Aggression hat sie zerstört.
Während in der Ukraine in den Kellern analoges Theater gespielt wird, sind die virtuellen Plattformen im Internet überlebenswichtig für die Kunst der über ganz Europa verstreuten ukrainischen Theaterszene. Die Dramatikerin und Regisseurin Anastasia Kosody hat es an das Nationaltheater Mannheim verschlagen. Dank Internet ist sie weiter in der ukrainischen Theaterlandschaft präsent.
Für das ukrainische Theater ist die virtuelle Szene gerade die wichtigste. Nur so können wir Dramatikerinnen Kontakt halten, auch zu unseren Kollegen in den besetzten Gebieten.
Ich weiß auch nicht, ich bin einfach überfordert. Und es ist, diese Welt ist kompliziert, die ist echt kompliziert.
Heißt es in Möwe Leid. Es ist zum Verzweifeln oder zum Lachen. Im Internet haben Memes, kleine Bilder oder kurze Filmsequenzen, die sich über Putin lustig machen, gerade Hochkonjunktur. Und im Theater? Als allerletzter Programmpunkt stand die Frage, wie macht man Komödien in diesen Zeiten?
Jetzt gründe ich auch eine Fratzenschneiderei und weil mehr fällt mir echt nicht ein.
Fratzenschneider Herbert Fritsch fallen vor allem absurde Slapstick-Inszenierungen ein, mit denen er schon mehrmals zum Theatertreffen eingeladen wurde. Warum also macht er Komödien?
Da habe ich ja auch gesagt, dieser wunderbare Spruch vom Karl Valentin, der ja überhaupt nicht Stellung bezogen hat zu den Nazis, und Karl Valentin gesagt, naja, also wenn die Deutschen und die Engländer jeweils die Bomben bei sich selber runterwerfen würden, dann spart man Sprit. Diese Bosheit, die da auch drin ist in der Komik, das passt zu dieser Welt.
Einer abgrundtief bösen Welt, die auszulachen, egal ob auf der virtuellen oder der analogen Bühne, manchmal mindestens genauso viel Mut braucht, wie Raketen zu feuern.
Gerd Brendel berichtete über die Konferenz Theater und Netz in Berlin. Die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen gelten als das älteste Kurzfilmfestival der Welt. 1954 gegründet, wurden sie 1962 so richtig berühmt. Vor 60 Jahren, da hat hier nämlich der deutsche Filmnachwuchs das Oberhausener Manifest präsentiert, unter ihnen Alexander Kluge und auch Edgar Reitz.
Wir waren 26 Leute, so im Alter zwischen, sagen wir, 22 und 32, und wir hielten uns aneinander fest. Wir hatten natürlich Angst vor der Presse, wir hatten Angst vor allem, was da passieren konnte, weil wir wussten, dass dieser Anspruch, der da formuliert ist, der war viel zu gewaltig. Wir erheben den Anspruch, den neuen deutschen Film zu schaffen, steht da drin.
Edgar Reitz über die Erklärung unter dem Motto Papas Kino ist tot, und es war die Geburtsstunde des neuen deutschen Films. Bis morgen Abend laufen jetzt die diesjährigen Kurzfilmtage Oberhausen, und ich habe unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland gefragt, ob das Jubiläum denn hier ein Thema ist.
Das Jubiläum ist eigentlich als solches kein Thema gewesen. Jetzt ist das ja auch schon eine ganze Zeit her. Und ich denke, dass es natürlich indirekt insofern ein Thema ist, dass sich das deutsche Kino auch wieder nach einem Aufbruch sehnt. Und inzwischen dieser einzige Aufbruch, der sehr viel Freiheit geschaffen hat, in die große Unfreiheit der Bürokratisierung des deutschen Films insgesamt gemündet ist. Da könnte man jetzt auch auf den Workshop zur Identitätspolitik zu sprechen kommen, weil es ja jetzt überall Diversitätsrichtlinien gibt. Dann gibt es grüne Richtlinien, dann gibt es Nachhaltigkeitsrichtlinien. Also es gibt ganz viele Richtlinien, aber keine davon hat was mit dem Inhalt zu tun. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr bald mal eine Bewegung unter den Filmschaffenden in Deutschland gibt, die diese ganzen Richtlinien wegfegen wollen und einfach wieder Filme machen. Und zwar Filme über Dinge, worauf sie Lust haben, wo es keine Vorschriften gibt.
Steht denn auch die diesjährige Ausgabe des Festivals inhaltlich für Erneuerung, zum Beispiel was die Filme in den Wettbewerben angeht?
Ja, ich glaube schon. Es ist natürlich erstmal eine Erneuerung, fast könnte man sagen eine Wiedergeburt des Kinos, weil man schon hier merkt, und zwar bei den Filmemachern wie beim Publikum, das Publikum besteht ja auch nicht zuletzt aus Kuratoren, aus Filmwissenschaftlern, aus Uniseminaren, die hierher kommen, aus Fernsehredakteuren, also Leuten, die gewissermaßen zur erweiterten Filmszene und zur Filmszene der Zukunft gehören. Man merkt bei diesen allen, diese Freude darüber, dass wieder ein richtiges Filmfestival stattfindet. Und zwar, dass man im Kino sitzt. Mit Maske kann man dazu sagen, aber man sitzt im Kino und man schaut sich Filme zusammen an. Und es gibt diese Interaktion zwischen dem Leinwandgeschehen und dem Publikum. Und dann natürlich das Ganze drumherum, was man ja gar nicht genug betonen kann, dass das zu einem Filmfestival gehört. Also die Podien, diese offiziellen Diskussionen über Themen. Dann natürlich die Diskussion über die Filme mit den Filmemacherinnen und Filmemachern, die ihre Sachen präsentiert haben. Und dann gibt es alle möglichen Workshops, Präsentationen zum Beispiel des Filmlands Litauen, Debatten mit Gerd Komas, das ist ein älterer Regisseur, für den es hier eine Retrospektive oder eine Werkschau gibt. Also alles das. Menschen begegnen Menschen und reden mit Menschen über Filme. Das gibt es jetzt wieder. Und so ist das eine grundsätzlich sehr optimistische Stimmung von einem Aufbruch der Struktur kann man in dem Sinn nicht reden. Es gibt natürlich wie immer sehr gute Filme und weniger gute. Das gehört dazu.
Es war ja auch ein Film aus Russland und einer aus der Ukraine im Wettbewerb. Ein besonders politisches Festival diesmal?
Ich glaube nicht. Oberhausen ist immer politisch, insofern muss man das nicht extra betonen. Und ich glaube, dass die Auswahl eines ukrainischen Films, die ist, glaube ich, auf seine Qualität zurückzuführen. Genauso wie die Auswahl des russischen Films. Der ist bestimmt nicht trotzig gezeigt worden, um jetzt irgendeinen russischen Film vorkommen zu lassen, sondern weil offenbar in der Auswahlkommission man diesen Film gut genug fand. Und weil es ja überhaupt keinen Grund gibt, wegen Putin und wegen dem Krieg, die Filmemacher, von denen wir wissen, dass sie mehrheitlich und selbst die Filminstitutionen Russland, dass die ganz klar in der Opposition sind, sie deswegen von Festivals auszuschließen. Ich glaube, dieser Reflex des Cancelns in den ersten Tagen und Wochen des Kriegs, der hat sich längst in der Kulturszene gelegt. Das wird man ja auch bald in Cannes sehen, wo bei den großen Filmfestspielen an der Croisette selbstverständlich russische Filme auch laufen.
Sie haben ja schon einiges an Filmen gesehen. Was sind für Sie denn die stärksten Filme im Wettbewerb?
Also tatsächlich ist mir aufgefallen, dass in diesem Jahr der deutsche Wettbewerb besonders stark ist. Und da kann ich wirklich sagen, dass einmal der Film Blind Date von Jan Soldat, das ist ein Regisseur, der schon eine ganze Reihe von Filmen gemacht hat und der auf eine gewisse Weise immer sehr provokative Filme macht. Auch diesmal, er zeigt das Blind Date zweier schwuler Männer. Und das ist sowohl vom Gegenstand wie auch von der Art her, wie er das filmt, wenn man so will, provokativ. Und es ist in jedem Fall erweitert, ist unser Blickfeld. Und tatsächlich haben mir auch zwei andere Filme sehr gut gefallen, ganz kurz, die erwähnt, Oh Butterfly von Silvia Schädelbauer, die eine Deutsch-Japanerin ist und die tatsächlich mit diesem Madame Butterfly-Mythos sich beschäftigt, wie er sie nicht durch die Filmgeschichte zieht. Nicht nur die Puccini-Oper gibt es ja, sondern ganz viele Filme. Und dann der Film Sonnenland Nummer 62. Das ist vielleicht der facettenreichste, ein Film von Christian Aschmann, der eine Art Tagebuch eines Filmemachers hier verfilmt hat, wenn man das so nennen will. Sonnenland ist tatsächlich so eine deutsche Architektur-Relikt aus den frühen 80er Jahren auf Gran Canaria. Und dort hat er gefilmt, so Wüstenlandschaften, Strandlandschaften. Aber darum geht es nicht alleine, sondern es geht um den Ton dazu, die Reflexion eines Filmemachers, der Experimentalfilme macht und der trotzdem ein bisschen davon träumt, vielleicht auch doch noch der Peter Greenaway aus Deutschland zu werden. Das kommt so sehr witzig, sehr ironisch. Es wurde viel gelacht bei diesem Film. Und man hat hier eigentlich alles, was ich auch vorhin erwähnt habe über die deutsche Filmförderung und die Misere und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, das hat man ja alles kondensiert auf gute 20 Minuten.
Rüdiger Suchsland war das von den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Da geht es um das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren.
Angesichts des aktuellen Krieges ist es in diesem Jahr ein besonderer Gedenktag, vor allem natürlich auch für die Ukraine. Deren Soldaten machten im Zweiten Weltkrieg fast ein Drittel der sowjetischen Gefallenen aus. Der Historiker und Direktor des Museums Berlin-Karlshorst, Jörg Mori, beschrieb im Deutschlandfunk Kultur, wie der Gedenktag in der Ukraine heute begangen wird. Einen Tag vor den alljährlichen Feierlichkeiten in Russland. Die Ukraine schließt sich bewusst der westeuropäischen Erinnerungskultur an, so Mori.
Der 8. Mai ist auch dann verbunden mit einem Moment der Trauer. Wir haben viele Menschen verloren. Thema Zwangsarbeit ist in der ukrainischen Erinnerungskultur ein stark gemachter Aspekt. Also sie rückt auch stärker ab von diesem rein militärischen, was eben in den Erinnerungsformen der Russischen Föderation mittlerweile ganz raumgreifend im Vordergrund steht.
Das war Jörg Moret, Leiter des Museums Berlin-Karlshorst, das vor der Invasion der Ukraine noch deutsch-russisches Museum hieß. In dem historischen Museumsgebäude unterzeichneten die Oberbefehlshaber der Wehrmacht in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation. Was wäre, wenn das Vermögen reicher Menschen nach deren Tod nicht an die Nachkommen vererbt, sondern per Losverfahren verteilt würde? Um diese Frage dreht sich das Stück Jeeps der Münchner Regisseurin und Autorin Nora Abdel-Maksoud. Ende 2021 wurde die Komödie bereits uraufgeführt. Am gestrigen Abend eröffnete sie die diesjährigen Mülheimer Theatertage. Nach 2 Jahren der Pandemie will man dort, Zitat, in Präsenzaufführungen Theater wieder ganz groß feiern. Am Ende des Festivals wird die Jury den renommierten Mülheimer Dramatik- und den Kinderstückepreis vergeben. Beide sind mit 15.000 Euro dotiert. Zu den nominierten Autoren und Autorinnen deutschsprachiger Gegenwartsdramatik zählen neben Nora Abdel-Maksoud unter anderem Elfriede Jelinek, Helga Taug und Theresa Dobler. Die beiden Comicverlage Marvel und DC sind wohl die 2 größten Konkurrenten, wenn es um erfolgreiche Superhelden-Stories geht. George Pérez galt als Comiczeichner-Legende und arbeitete für beide von ihnen. Nun ist er im Alter von 67 Jahren verstorben. Bei Marvel war er in den 70er Jahren an den Serien Avengers und den Fantastischen 4 beteiligt. Bei DC schrieb und zeichnete er unter anderem eine neu aufgelegte Serie um Wonder Woman. Darin schaffte er eine bulligere, athletische und weniger sexualisierte Version der Superheldin. Das waren die Kulturmeldungen.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Heute 5 Minuten früher als sonst, denn es folgt jetzt gleich das Wahlstudio zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.